Hey, was geht bei dir?
Ich habe mir heute ein iPhone geholt und dazu gab's unbegrenztes Datenvolumen mit Unlimited. Aber sonst geht nicht viel.
Jetzt bei der Telekom. Spare 300 Euro beim iPhone 17 Pro und Unlimited geht auf uns. Einzigartig zusammen. Nur bei der Telekom.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag von den Chess Tigers. Und heute haben wir einen Komponisten da. Er komponiert aber keine Musik, sondern er komponiert Schachprobleme. Und darin ist er richtig gut, denn er ist Großmeister und auch Bronzemedaillengewinner bei der Schachwelt oder bei der Weltmeisterschaft für Schachkomposition 2001 bis 2003. Richtig. Und er betreut auch die Rubrik zum Problemschach in der Zeitschrift Schach. Franz Pachel, hallo und herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr überrascht, muss ich sagen.
Ja, also das ich finde das immer schön, wenn man nicht einfach mit Spielern spricht, die gut Schach spielen, sondern wenn man mit Menschen spricht, die irgendwie was Besonderes im Zusammenhang mit Schach machen. Mhm. Und ich glaube, dass man kann es besonders nennen. Wie viele Großmeister für Schachkomposition in Deutschland gibt's denn überhaupt? Wie groß ist da die Szene?
2 Hände voll, 10.
10 Stück, okay.
10 Stück, ja.
Johnny, normale Großmeister haben wir doch auch nicht so furchtbar viel mehr, ne?
Aber mehr als 10 auf jeden Fall.
Ich glaube, also so an die 100, genau, oder?
Ja, ich würde sagen, ein bisschen weniger beinahe, weil es gibt schon verdammt viele EMs unter den Top 100 in Deutschland. Also ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich so um die 80, 90 Lebende.
Ja, okay.
Ja, weltweit gibt es, ich habe mal gezählt, ich glaube 68. Großmeister.
Bei der Schachkomponisten. Der Studienkomponisten,
ja. Ja, Studien, Johnny, das darf man nicht sagen. Den Fehler habe ich nämlich auch gemacht, denn Studien sind nur ein Teil von Schachkomposition. Richtig. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, die Begrifflichkeiten, Herr Pache.
Ja, es gibt also im Problemschach 8 verschiedene Abteilungen. Es geht los mit Martin 2 Zügen, Martin 3 Zügen, Martin 4 mehr Züge. Dann kommen die Studien, das sind so wie partienahe Stellungen, die muss man Gewinnweg finden oder einen Remisweg. Dann gibt es Hilfsmatt, Selbstmatt, Märchenschach, das sind die Fairies, und retroanalytische Schachprobleme, 8 Abteilungen gibt es.
Okay. Und
ich habe mich aber nur mit 6 beschäftigt, also Retro und Studien habe ich noch keine gebaut, das liegt mir nicht so.
Ne? Was ist denn Retro-Schach jetzt zum Beispiel? Also irgendwie rückwärts?
Zum Beispiel, welches war der letzte Zug? Anhand der Stellung kann man dann sehen, was könnte der letzte Zug gewesen sein. Oder man muss die Stellung auflösen. Aber das ist für mich, hängt mir zu hoch, muss ich sagen. Aber da gibt es ganz tolle Sachen. Ne?
Johnny, hast du dich mit sowas auch beschäftigt oder ist dir das fremd?
Nein.
Solche?
Das liegt mir nicht, sowas.
Ja. Ich wollte Johnny fragen, ob er sich mit Problemschach generell auch beschäftigt hat als Spieler. Macht man das oder?
Ja, sehr viel. Also ich habe das immer wieder als Trainingsmethode eingesetzt. Das sind natürlich dann vor allem Studien, aber eben auch Hilfsmatt und so weiter, um die Schüler mal ein bisschen so outside the box denken zu lassen. Was ich ganz häufig auch gemacht habe, ist, wenn ich mit meinen Schülern spazieren gegangen bin, so 2 oder 3 Züger, gar nicht als Diagramm auf dem Blatt mitzunehmen, sondern nur die Stellung als Notation mitzunehmen. Und dass wir das dann im Spazieren sozusagen diese Studien lösen und, tut mir leid, wenn ich die Begrifflichkeiten jetzt ständig durcheinander haue. Was ich auch immer gerne gesehen habe, also Dimitri Kollers zum Beispiel, der hat dann auch gerne Studien selber entworfen. Also wenn er Stellungen gesehen hat, die ihm irgendwie an irgendwas erinnert haben, wo er gedacht hat, wenn der Läufer jetzt da stünde und der Bauer jetzt da, ginge diese geniale Idee, dass Schüler dann selber was gebaut haben. Also das war immer schon ein Mittel, um da so ein bisschen Abwechslung in die Geschichte zu bringen.
Ja. Und das wäre auch meine nächste Frage an Herrn Pachel gewesen. Wie kriegt man denn so eine Idee, also für so eine Komposition aus den eigenen Partien? Oder schaut man da an, was andere gemacht haben? Oder wie kommt man
da? Ja, das kommt schon vor. Man sieht eine Aufgabe von jemand anderem, denkt man, das könnte man doch irgendwie abwandeln, könnte man so probieren. Bei mir ist es oft so, dass es sind plötzliche Eingebungen. Da habe ich eine Idee, die entsteht ohne Brett im Kopf. Versuche ich mal, wie könnte das aussehen? Wenn dann das Gerüst steht, dann gehe ich ans Brett und stellt die Figuren auf und versucht dann loszulegen. Ne? Und es klappt natürlich nicht immer. Wenn der Schema nicht irgendeinen Fehler hat, dann muss man sich davon trennen und ein neues suchen. Oder es gibt Thematurniere. Die werden ausgeschrieben, bestimmtes Thema. Wenn mich das interessiert, dann versuche ich da was zu bauen in der Richtung. Also das ist ganz unterschiedlich. Was ist Aber oft sind so plötzliche Eingebungen.
Ne? Was ist zum Beispiel so ein Thema?
Thema ist zum Beispiel jetzt beim letzten WCCT, das ist das Mannschaftsweltmeisterschaft, bei den Zweizügern. Da war so gefordert, dass die zum Beispiel im Satzspiel ein bestimmter Zug kommt ein Matt. Und dann der Mattzug kommt in Verfügung auf eine andere Parade und der Lösung wieder auf eine andere Parade. Da gibt es so ein Wechselspiel, ist das, ne? Und das ist natürlich manchmal nicht einfach. Ne? Oder es gibt auch andere Themen, zum Beispiel bei den Ferries war gefordert, Hilfs-Selbstmatt. Das ist auch eine Erfindung von einem Schweden gewesen. Das heißt, Hilfs-Selbstmatt in drei Zügen. Beide Parteien spielen zusammen, bis einen Zug vorm Selbstmatt. Und dann der Schwarze will nicht matt sitzen, aber der Weiße zwingt ihn dazu, so wie im normalen Selbstmatt. Und da war dann gefordert die Bedingung Isardam. Und zwar heißt es, wenn zwei gleichrittige Figuren, zum Beispiel Weißer Läufer, Schwarzer Läufer, dürfen sich nicht beobachten. Solche Züge sind verboten. Oder zwei Türme, zum Beispiel ein weißer Turm A1, da darf der schwarze Turm nicht auf die A-Linie ziehen. Das ist verboten, wenn die sich beobachten. Da muss man irgendwas erfinden. Das ist natürlich nicht einfach, aber das hat mich furchtbar gereizt. Ich habe auch was gebaut, aber die wurde nicht ausgewählt, die Aufgabe.
Merkt man da ab und zu, wenn man an solchen Problemen sitzt, boah, jetzt muss ich mal wieder ins richtige Leben einsteigen sozusagen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man sich solcher Probleme widmet, dass man sich da ja über Stunden und Tage vertiefen könnte und dann irgendwann sich denkt, okay, jetzt muss ich auch mal wieder die täglichen Aufgaben erledigen, weil ich kenne das ja selber, wenn ich an einer Variante analysiere und die denke, die muss funktionieren, aber ich habe noch nicht die Idee gefunden, die Variante zum Laufen zu bringen, dann kommt man vom Computer oder vom Brett nicht weg. Das muss doch da noch viel intensiver so sein.
Ja, das ist bei mir genauso, dass dann, aber irgendwann bin ich am Punkt angelangt, wo ich merke, jetzt geht es nicht weiter. Man muss dann eine Pause machen und dann später nochmal neu ansetzen, vielleicht gelingt es dann. Oder ich mache dann so, dass ich dann einem Freund, der auch Problemschaft macht, schicke ich Stellung und sage, hör mal zu, so und so sieht es aus, ich komme nicht weiter. Und da sind oft schon Gemeinschaftsaufgaben entstanden.
Ne? Ja, wenn man so ein bisschen stöbert in diesen Problemen, dann sieht man das sehr oft, dass oft so Zweierproduktionen sind, ne?
Klar. Mit anderen, das macht unheimlich Spaß. Vielleicht der andere sieht dann irgendeinen so Kniff, den man selbst nicht sieht. Das ist oft passiert. Ich habe da auch mal für das WCCT eine Aufgabe, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und der hat dann eine bestimmte Figur eingesetzt. Dann ging das. Ich habe das nicht gesehen. Der geht mit anderen Augen hin und sieht dann irgendwas, was man selbst einfach nicht sieht. Ist man schachblind. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist manchmal so.
Ja. Aber das ist doch auch häufig auch da wieder die Brücke zum, ich sag jetzt mal, klassischen Schach, dass man häufig, wenn man in einer Partie sitzt, man ist da stundenlang am Brüten und so, und dann nach der Partie kommt jemand vorbei, der dann nur mal 10 Sekunden dran vorbeigelaufen ist und sagt, warum hast du denn nicht den gemacht?
Ja, das ist ähnlich, ja. Stimmt.
Ja, vielleicht können wir mal so eine, jetzt wollte ich schon wieder Studie sagen, so eine Komposition zeigen. Ich habe hier jetzt mal was auf dem Brett. Ich weiß nicht, ist das von Ihnen oder ist das jetzt?
Nein, das ist ein Matt in 18 Zügen von Klaus Trautmann und Wieland Bruch. Und zwar der Wieland Bruch ist ja auch Großmeister. Und der hat mir erzählt, dass die Aufgabe ist entstanden durch eine Partie seines Freundes Klaus Trautmann. Und da hat er 3-4 Züge vorgeschaltet und dann, was in der Partie eigentlich vorgefallen ist, das hier sehen wir dann hier. Ganz kurios.
Okay, ich habe jetzt hier gerade die Engine an. Die Engine sagt aber nicht matt in 18, sondern die Engine sagt, es gibt zwei Züge und die sind beide plus 3,6.
Ja, es geht ja darum, nicht zu gewinnen, sondern einfach in 18 Züge den Matt zu setzen. Das ist der Unterschied zu der Partie. Ne? Man muss ja eigentlich die Forderung erfüllen.
Ich habe jetzt keine BGN, aber also ja, heißt das, die Engine, ja, die erkennt jetzt noch nicht, dass es ein Watt ist?
Ich weiß es nicht. Also Springer G8, der Zug ist der erste Zug, wenn man den mal spielen, Springer Gustav 8, dann stellt er eine Drohung auf. Wenn man den Springer H6 nach Gustav 8, wenn wir den mal ziehen, ja. So.
Ja.
Jetzt droht,
so, jetzt Dame Dor 8 Schach. Turm schlägt G8,
Turm nimmt, auch immer. Springer E7 matt. Das ist die Drohung. Deswegen muss der Schwarze den Springer jetzt eliminieren. So, das war der erste Zug. Turm schlägt G8, ist die schwarze Verteidigung.
Ne? Bei mir hängt der Ton irgendwie so ein bisschen. Johnny, hängt der bei mir auch? Bei dir auch?
Du hängst bei mir ein bisschen.
Ah, okay. Ja, vielleicht, weil ich da gleichzeitig Lead Chess rumspiele und das ist für das Tool ein bisschen zu viel. Gut, also hier schreibt auch noch jemand im Chat ein bisschen hin und zurück in der Analyse und dann sollte die Engine das Matt in 18 finden. Okay, also man sieht das hier, ich glaube, die volle Schönheit der Studie, der Komposition können wir hier jetzt sowieso nicht zeigen, aber man sieht, das finde ich auch interessant, dass die Engines noch nicht in der Lage sind, so ein entferntes Matt irgendwie richtig zu berechnen.
Ne? Seltsam, ja.
Ja, also eine gute Engine schafft es vielleicht, aber das, was jetzt hier Stockfish hat, nicht. Naja, sei es drum. Also,
das ist ja auch mal die Frage, also da stand eben, glaube ich, Tiefe 15 bei dem, was du da gezeigt hattest. Und wenn das Matt in 18 ist, dann ist das einfach auch außerhalb der Tiefe der jeweiligen Engine. Da hat Lead Chess dann, je nachdem, wie man da eingeloggt ist und so, auch entsprechende Beschränkungen.
Ja, ah ja, stimmt, Tiefe 15, okay, ja. Ja, der Matthias Blübaum, der hat neulich einen Vortrag gehalten, da hat er ein Matt in 44 gezeigt. Also das, sowas gibt es auch.
Es gibt schon so Rekordversuche, ne, wo man dann die Zügezahl steigert.
Ach, das wäre doch auch mal eine Herausforderung für einen Wettbewerb, oder?
Ja, aber da gibt es, ich glaube, dass es da schon Matt über 100 gibt, schon irgendwas, so viel ich weiß. Also,
Wahnsinn.
Aber für mich wäre das nichts, muss ich ehrlich sagen.
Und normales Schachspiel, machen Sie das auch? Oder?
Habe ich gemacht, aber ich habe, wie gesagt, 12 Jahre lang Partie gespielt im Verein, beim Schachclub Luxemburg 1912. So dritte, vierte Mannschaft, Bezirksklasse, Bezirksliga, da konnte ich gut mithalten. Aber ich habe dann gemerkt, am Ende, da habe ich dann mehr verloren als gewonnen. Ich habe nicht mehr so viel Öffnungen gebüffelt und so weiter und mehr Problemschach gemacht. Da habe ich dann nach 12 Jahren aufgehört. Aber es hat riesen Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Was ich jetzt heute noch mache, ist immer, ich verfolge dort das Partieschach. Guck auch auf YouTube, im Gunis Schachkanal, schaue ich gern rein. Wenn die Partienzeit ist, macht riesen Spaß, muss ich sagen. Ich verfolge das schon, also das Partieschach.
Ja, der macht es.
Damit habe ich auch angefangen, bevor ich zum Problemschach kam. Ja.
Und bevor wir zur Zeitschrift Schach kommen, Sie veröffentlichen auch Bücher. Ich habe hier mal zum Beispiel
einen
Buchtitel, Manche mögen's weiß.
Ja, den haben wir zu dritt geschrieben. Der Markus Mannert, Manfred Rittersch und ich. Das hat ein paar Jahre gedauert. Das ist ein ganz dicker Wälzer. Und der Titel ist abgelehnt von dem Film Manche mögen's heiß.
Ja.
Wir haben dann Manche mögen's weiß genommen. Ne?
Okay.
Die wollen dann die weißen Steine haben.
Und da sind Sammlungen dann von Schachproblemen, vermute ich mal, drin, oder?
Ja, von unseren eigenen, von mir, von dem Markus Mannhardt und Manfred Rittersch.
Ja.
Da haben wir eigene Schachprobleme ausgesucht, selbst einen Text geschrieben und die beiden anderen auch dazu einen Text geschrieben. Ne?
Ja. Hier haben wir einen Gast, der kommentiert, Best Book Cover Ever. Also das gefällt hier, das Buchcover. Das ist sehr schön. Dann habe ich hier noch eins, zum Beispiel Vorhang auf, heißt das?
Ja. Das ist alles Gemeinschaftsaufgaben, die ich zusammen mit sächsischen Problemfreunden gebaut habe. Ich habe immer das Sachsentreffen besucht. Das findet jedes Jahr so Ende April statt. Und da habe ich viele so sächsische Problemfreunde kennengelernt, habe gute Draht zu denen und da sind bestimmt 250, 300 Aufgaben schon entstanden. Und da habe ich schöne ausgesucht und habe die hier in dem Buchvorhang aufgebracht.
Ja.
Und auch bisschen was dazu geschrieben, wie es entstanden ist und so weiter, wer die Idee hatte und so weiter.
Und Sie sind ja auch Schiedsrichter, ne? Das heißt, man muss dann schon auch...
Ja, Preisrichter.
Preisrichter, also beurteilen sozusagen, wie schön Probleme von anderen sind.
Das ist teilweise auch sehr schwierig, weil man kann es nicht jedem recht machen, ne? Das ist ja ganz klar. Man muss dann, ich habe auch bestimmt 120 Preisberichte verfasst und da habe ich manche Entscheidungen getroffen, die will ich heute nicht mehr so treffen. Aber was soll's? Ich habe auch schon manchmal so Kommentare von so unzufriedenen Autoren bekommen, die sich beschwert haben bei mir, damit muss man aber leben. Das ist halt so.
Ist halt subjektiv, ne? Johnny, was wären für dich so Kriterien?
Natürlich subjektiv, klar.
Was wären für dich Kriterien für eine Schönheit von einer Komposition? Wo sagst du, ach, wenn ich das sehe, ist es sehr schön?
Also Züge, die im normalen Schach nicht vorkommen, muss ich sagen. Also wo sozusagen die eigene Denkleistung so hoch ist, dass man sie nicht aus den normalen Fachregeln ableiten kann. Das wäre für mich besonders schön. Oder besonders auszeichnungswert.
Ja. Ist das so auch für Sie? Was sind so die Kriterien?
Die Kriterien sind eigentlich, zeigt jemand eine neue Idee, eine originelle Idee, mit wenig Steinen, sehr ergonomische Stellung, versteckter Schlüsselzug und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Kriterien, die man dann, und gerade bei Zweizügern und bei Hilfsmatz, da gibt es ja eine Riesensammlung, da muss man dann nach Vorgängern suchen. Da kenne ich zwei Leute, die schreibe ich immer an, suche dann die Aufgabe aus, die ich auszeichnen möchte und schicke die dem. Und der guckt dann in der Sammlung, gibt es das schon? Und da schickt mir dann Totalvorgänger oder ähnliche Vergleichsaufgaben. Da muss ich dann abwägen bei der Vergleichsaufgaben. Ist die neue besser und so weiter? Und das sind so auch Kriterien, die man da berücksichtigen muss, ne?
Und löst.
Das ist auch mal selbst passiert. Ich habe eine Aufgabe gebaut, einen direkten Zweizüger, das ist schon Jahre her, und habe dann an die Zeitung geschickt nach Österreich. Und der Redakteur hat mir dann geantwortet, die gibt es schon, die Stellung. Und zwar absolut identische Stellung. Die war jede Figur am gleichen Platz gesessen. Ich habe eine Idee gehabt, der hatte damals vor 40 Jahren die gleiche Idee und ich habe dieselbe Stellung gefunden, die optimale. Musste ich natürlich dann, wurde nicht veröffentlicht, ist klar. Das kommt natürlich auch schon mal vor, ne?
Ja, sehr unwahrscheinlich, aber. Und löst die Sachen dann auch irgendjemand? Darum geht es ja wahrscheinlich gar nicht, ne? Dass sie gelöst werden.
Es gibt ja auch in Schach das Lösungsturnier, ne? Wo die Leute dann ihre Lösungen einsenden. Ich werte die dann aus und dann gibt es dann alle halbes Jahr ein Lösungsturnier. Und da werden dann Buchpreise, werden dann verschickt. Ne? Und da gibt es dann immer zwei, werden ausgelost. Die kommen dann Bücher zugeschickt, ne?
Okay.
Und es gibt auch in anderen Zeitungen eigentlich fast jede Problemzeitung macht so ein Lösungsturnier. Ne?
Johnny, du weißt, was jetzt kommt. Du bist internationaler Meister. Ich teste dich jetzt. Ich habe hier eine Stellung für dich. Weiß am Zug. Wollen wir verraten, wie viele Züge, in wie vielen Zügen das matt ist? Bringt dir das was, die Info?
Ich glaube, ich weiß es. Also A steht es da unten bei mir in der Leiste drin.
Ach, aber nee.
Ich hätte es auch so gewusst. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Lösung kenne, aber es gibt, und das ist auch einer der interessanten Dinge, finde ich, in dieser ganzen Szene, würde ich sagen. Ein guter Freund von mir, der Journalist Norbert Wallet, der ja auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast war vor langer, langer Zeit, der hat so eine kleine Gruppe von Hauptstadtjournalisten und Freunden und so, die sich immer mal wieder dienstags trifft, um Problemaufgaben zu lösen. Und dann bringt immer einer ein paar mit und die anderen, ja, lösen es, also die bewundern die Aufgabe dann. Die lösen die gar nicht so richtig, sondern sie bewundern die Aufgabe. Und ich bin der Meinung, dass er die auch einmal mitbrachte, diese Stellung. Aber vielleicht verwechsel ich sie auch nur.
Okay, jetzt
so, Matt in 2 ist gefordert von Weiß, ne?
Matt in 2, genau. Jetzt musst du noch auflösen für die.
Ja, wie gesagt, ich hab die Lösung nicht. Ich bin nur der Meinung, mich zu erinnern.
Ja, dann sag mal.
Du willst mich ärgern.
Ja. Ah ja, das gilt nicht zu sagen, ich weiß es, aber es dann doch nicht sagen können.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich es weiß, sondern ich habe gesagt, dass ich mir bekannt vorkomme.
Ach so, okay.
Also so ein typischer Lösungszug wäre, wenn jetzt hier König H3 richtig ist oder irgendwas.
Okay.
Ist es nicht, aber
man muss ja sehen, der schwarze König hat ja drei Fluchtfelder.
Ja. Also er hat die Fluchtfelder C5, D3 und E5. Richtig? Und der Bauer droht ja auch noch durchzugehen, ja?
Das nennt man Y-Flucht hier. E5, C5, D3 wie ein Y.
So. Das heißt, eigentlich wäre Dame D5, sieht doch wie ein feines Mann.
Der soll drohen, genau, der gewinnt alle drei zurück. Der Springer muss ziehen, nur wohin? Das richtige Feld ist zu finden.
Also Springer F4 würde ich im ersten Moment mal ausschließen, weil nach Läufer schlägt F4 kein Dame D5 mehr geht.
Ja, also da darf nicht im Bereich des Läufers ziehen, das ist klar.
Genau, dann fallen ja schon mal vier Felder raus.
Richtig.
So. Es droht, dass er König D3 macht und dann über C2 oder E2 verschwindet. Das bedeutet, Springer C3 müsste der richtige Zug sein, weil man dann nach König D3 Dame E4 hat, weil wenn man Springer E3 macht, dann geht dasselbe nicht und dank des B-Bauern.
Richtig, sehr gut.
Richtig, ja. Ist jetzt eine Grafik, ich kann
es nicht zeigen,
aber stimmt, Springer, also Springer
D10. Springer bei der 6 ist auch eine Verführung, scheidet an König Cäsar 5. Dann sollte Dame A7 gehen, aber das geht nicht, weil der Springer die Linie verstellt. Und Springer F6 scheidet an König E5. Da sollte Dame H8 kommen. Und Springer C3, Springer E3 scheidet an König D3 und Springer C3 ist die Lösung. Sehr gut.
Ich finde sie
mir macht sowas total Spaß, muss ich sagen. Also, mir macht das total Freude, solche Aufgaben zu lösen.
Ist das ironisch oder wirklich?
Nee, das war ehrlich gemeint. Ich könnte sowas den ganzen Tag machen. Also, es macht mir total Spaß, diese Aufgaben zu machen, weil ich merke, wie ich meine Art Schach zu spielen ist sehr für solche Aufgaben gemacht. Also eher die ungewöhnliche Lösung zu finden und so weiter, weil ich nicht diese klassische Schachausbildung habe. Deswegen kommen mir solche Aufgaben sehr entgegen und machen mir sehr viel Spaß.
Ja.
Ich habe auch früher viel mit Johannen Affeck, hat ein Jahr beim Hamburger Schachclub in der zweiten Bundesliga gespielt.
Der war, ja, das ist ein israelischer Studienkumpanist, den kenne ich.
Genau, ganz großartiger Typ, hat auch ein paar tolle. Ja. Und da gab es dann immer am Tag davor oder am Wochenende davor dann immer so Trainingslehrgänge und dann nur von ihm komponierte Stellungen wurden da. Den ganzen Tag haben wir da gesessen mit einem Schnitt von 2-4. Und genau. Also das war völlig unironisch gemeint.
Okay. Ja, ich mag vor allem diese Vokabeln irgendwie. Ne? Das Y-Flucht habe ich gerade gelernt. Ja. Also das,
Und es gibt auch eine Kreuzflucht, die Sternflucht. Die Sternflucht ist, der König zieht dann links oben, links unten, rechts unten, wie ein Stern.
Ja.
Und die Kreuzflucht, er zieht gerade nach oben, gerade nach unten, links, rechts.
Ja. Ja, cool.
Da gibt es auch etliche Aufgaben mit Sternflucht und Kreuzflucht, gerade im Zweizüger.
Ja, Wahnsinn. Und wie ist das jetzt mit der Zeitschrift Schach? Also da betreuen Sie die Rubrik, die sich auch mit Schachproblemen beschäftigt, ne? Seit wann?
Ja, ich kommt jeden Monat, bringe ich da 16 Urdrucke. Das sind 8 direkte Aufgaben, direkte Mats, also Matten 2, 3 und 4 und mehr. Dann Hilfsmatt, Selbstmatt. Auch 8 und wenn ich habe, 2 Studien. Die Leute schicken mir die Aufgaben zu und ich entscheide dann, ob die gut genug sind, ob sie publiziert werden.
Ah, okay, das heißt, man kann da einsenden. Also man sendet nicht die Lösungen ein, sondern man sendet Aufgaben oder Probleme ein und sie gucken dann, okay.
Mit der Lösung natürlich und dann wird die abgedruckt und die Löser versuchen die dann zu lösen. Ah, okay. Die schicken mir dann die Lösungen zu, meistens per E-Mail, aber es gibt genug, die noch Briefe schicken, auf die Reise schicken und ich werte die dann aus und da habe ich so eine Excel-Tabelle erstellt, wo die Namen drinstehen, dann trage ich die Punkte ein und da gibt es dann immer einen Sieger am Halbjahresturnier, der die meisten Punkte hat.
Ah, cool.
Und so weiter.
Johnny, und vielleicht kannst du noch was zur Resonanz sagen, denn wir haben ja auch deine Umfrage dazu gemacht, zu den Inhalten der Zeitschrift Schach.
Ja, diese Ecke ist natürlich immer eine, die Gemüter anheizt, Weil es gibt die Verfechter auf der einen Seite und jene, die damit vielleicht nicht so viel anfangen können. Das sind sozusagen die beiden Lager, die sozusagen aufeinander stoßen, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, wie bei keinem anderen Thema. Und das ist ja erstmal eine gute Sache, weil wir vor allem an der Rubrik von Franz Pachel merken, dass Leute also wirklich ein Interesse daran haben, wie sich unsere Zeitschrift entwickelt und sich da sehr engagieren. Und deswegen haben wir versucht und werden sicherlich auch in Zukunft versuchen, die Brücke besser zu schlagen, um auch vielleicht jenen, die noch nicht in dieser Welt zu Hause sind, das Thema schmackhafter zu machen. Wir haben das schon mal in einem ersten Schritt versucht, als auch wieder Norbert Wallet zu Hause war bei Kaspar Bjoron, dem fünffachen, glaube ich, Problemlöse-Weltmeister.
Und ja, so ein schon ein paar Mal war der Weltmeister, ja.
Ja, um so ein bisschen ihn näher zu bringen und etwas, ich glaube, weiß Franz noch gar nichts, da wird ihn noch jemand kontaktieren, hat mich nämlich einen Verband angeschrieben, der gerne da so ein bisschen noch Erläuterung, also es gibt Leute, die sich da sehr, da hat sich eine Gruppe zusammengetan, die gerne den Menschen noch mehr Problemschach und Komposition und so weiter näher bringen will.
Hat der Stil für Bayern war das, ne?
Genau, richtig.
Ja,
exakt.
Ja, ja.
Also weiß Franz anscheinend schon Bescheid, ja,
hat ihm gebeten. Ja, ich kenne den guten Zielführer. Der hat mich auch vorher gefragt und ja. Habe gesagt, er soll mal.
Ja, genau. Und da werden wir jetzt auch so ganz bald was machen. Ich habe nur dem Herrn Bayer gesagt, Franz ist der Chef und ja. Alles muss über seinen Schreibtisch gehen in dieser Rubrik. Und genau, also uns geht es darum, eben die Fanbasis zu erweitern. Die ist sehr groß, die ist sehr stark, die kauft, glaube ich, auch die Zeitschrift auch und vor allem wegen dieser Rubrik. Aber trotzdem kann es ja nicht schaden zu sagen, dass man da noch mehr Leute für begeistert. Und das ist sicherlich eine Aufgabe für das zweite Halbjahr, die wir uns sehr intensiv annehmen wollen.
Mhm. Und da gibt es ja auch diese Problemschachvereinigung, ne? Also, ist das so eine Art Club, genau, die sich damit befasst?
Das ist die Schwalbe, die Deutsche Vereinigung für Problemschach. Und das ist wie so ein eingetragener Verein. Und die haben auch einmal im Jahr eine Tagung. Geht dann immer Freitag bis Sonntag mit ihrer Hauptversammlung. Alle zwei Jahre wird dann der Vorstand dann neu gewählt und so weiter. Und die bringen dann auch eine Zeitschrift heraus. Alle zwei Monate kommt die auch mit Originalschachproblemen und mit Turnieren und so weiter. Und das ist eigentlich das Verbandsorgan, die Zeitschrift, ne? Und ich bin damals, als ich angefangen habe, bin ich auch in die Schwalbe eingetreten. Ne? Und habe auch in der Schwalbe auch mal die Zweizüge redigiert. Die damals redigierte, ist dann überraschend gestorben. Der Herr Leis war das und da hat man mich gefragt. Und ich habe das dann 1994 war das übernommen. Und seit der Zeit mache ich immer Redaktionsarbeit. Nach der Schwalbe kam Rochade Europa, dann das Problemforum und jetzt Schach. Eigentlich seit 1994 ununterbrochen, ja.
Ja, sehr bewundernswert. Ich habe aber auch mal gesehen, Sie haben noch einen anderen Sport gemacht, außer Schach.
Ja.
Deutscher Meister sogar, im Minigolf.
Ja, 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 ja.
Das ist ja unglaublich.
Ja, im Minigolf, das war auch mehr ein Zufall. Ein Arbeitskollege, ich habe in einer neuen Firma angefangen und der saß im Nebenzimmer und der hat dann erzählt, er fährt die Deutsche Meisterschaft im Minigolf und habe ich gesagt, ja, ich gehe meinen Brüdern ab und zu als mal spielen da. Ich soll mal vorbeikommen. Und bin ich dann vorbeigekommen, da ist er mit mir rumgelaufen, hat er so ein kleines Körbchen mit so bunten Bällen, hat mir dann erklärt, wie man spielen muss und so. Und da habe ich eine recht gute Runde gespielt, bin in den Verein eingetreten, das war 1973. Und 1975 habe ich dann schon in der ersten Mannschaft Deutsche Meisterschaft mitgespielt. Wurden wir mit der Mannschaft Deutscher Meister und 77 habe ich dann im Einzel gewonnen. Das war eine große Sensation damals, weil ich relativ unbekannt war. Und später habe ich dann Bundesliga gespielt. Gastbundesliga, die wurde dann eingeführt, Bundesliga Süd, Bundesliga Nord. Und in der Zeit, im Sommer, habe ich also Problemschach nichts gemacht. Da war Minigolf angesagt. Turniere, Bundesliga, Deutsche Meisterschaften, Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und das hat schon riesen Spaß gemacht, war aber auch sehr zeitaufwendig.
Ja, Ich bewundere das, so zwei so Talente zu haben, ne? Großmeister in der Schachkompetition und noch Minigolf. Johnny, du hast ein Talent im Schach, hast du auch noch ein zweites, von dem wir nichts
wissen? Nirgendwo Großmeister, also ich fühle mich gerade wie ein Versager hier.
Ein IM ist kein Versager.
Naja, das ist natürlich super bewundernswert, ne? Also da so zwei Talente, die dann auch noch so zu verfolgen. Minigolf, ja, wie gesagt, wir alle haben das sicher schon mal aus Spaß gespielt, aber man merkt ja auch, dass es auch ein sehr starker Kopfsport ist, dass man eben
sich bietet alles nur im Kopf ab.
Ja, konzentrieren muss und so. Und das finde ich, also deswegen finde ich Billard, Minigolf, Dart so bewundernswert, weil die Leute da wirklich eine mentale Stärke aufweisen müssen, die schon extrem.
Ja, ich habe dann 99 aufgehört, weil wegen dem Rücken, da hat er immer verrückt gespielt. Ich habe dann immer Probleme bekommen und musste dann leider aufhören. Ich würde vielleicht heute noch spielen, ich weiß es nicht. Habe dann meine ganze Ausrüstung verkauft, um nicht in Gefahr zu kommen, nochmal anzufangen.
Okay. Ja, dann hoffe ich, dass der Rücken jetzt besser ist.
Ja.
Ja. Ja, also ein Begriff habe ich noch, es ist Märchenschach und Fairies haben wir es genannt. Das würde mich nochmal genauer interessieren, was das bedeutet.
Das bedeutet, da gibt es besondere Figuren, die besondere Zugeigenschaften haben und es gibt Märchenschachbedingungen. Ich versuche mal eine zu erklären, die leicht verständlich ist. Da hat mal ein Franzose, der Pierre Monreal war das war Ende, ich glaube 1968, die Bedingung Zierze erfunden. Das bedeutet Folgendes bei Zierze. Wird ein Stein geschlagen, verschwindet er nicht vom Brett, sondern wird er auf sein Partieanfangsfeld zurückgestellt. Aha. Nur wenn dieses Feld besetzt ist, verschwindet er vom Brett. Und da kann man ganz tolle Sachen mitmachen.
Okay.
Ich habe das verstanden. Ich muss mir mal eine Aufgabe ausdenken. Okay, wahrscheinlich Aufgaben kann man da sich relativ leicht mit ausdenken, aber das lässt sich natürlich in der Schwierigkeit hochpotenzieren, bis denn es geht nicht mehr wahrscheinlich.
Ja. Aber
Sie haben es nicht verstanden, oder?
Aber die Figuren ziehen dann immer noch normal.
Ja, ja.
Das
die ziehen ganz normal.
Ich dachte,
nur wenn ich dann zum Beispiel so jetzt einen die schwarze Dame schlage, ne? Dann wird die nach D8 zurückgestellt.
Okay, ja.
Wenn dieses Feld besetzt ist, dann verschwindet sie vom Brett.
Zierze, okay. Weil ich dachte, Märchenschach wäre, dass man irgendwie Figuren erfindet, die irgendwie ganz komisch ziehen. Also irgendwie.
Ja, das auch. Das gehört auch dazu.
Das gibt's auch.
Zum Beispiel, bekannt ist der Grashüpfer.
Der Grashüpfer?
Ja.
Was kann der?
Der zieht wie beim Damenspiel eine Dame. Der braucht einen Sprungstein, der springt über einen Stein drüber auf das nächste Feld. Zum Beispiel ein Grashüpfer A1. Wenn dann auf Cäsar 3 ein Stein steht, springt er genau nach Dora 4. Steht ein gegnerischer Stein, schlägt er ihn.
Ah, okay, krass.
Ja.
Ja. Oder ein Nachtreiter.
Sehr, sehr kreativ.
Der wurde auch mal erfunden. Das ist ein Nachtreiter, eine Linienfigur.
Ja.
Das ist ein Springer, der viele Züge hintereinander machen kann. Zum Beispiel, wenn auf Anton 1 Nachtreiter steht, da kann er nach B3, C5, D7 ziehen. In eine Richtung. Oder C2, E3, Gustav 4. Nur wenn da was im Weg steht, kann er nicht weiterziehen. Mein eigener zum Beispiel. Gegenstand kann er schlagen. Der kann also verstellt werden, der Nachtreiter. Ne? Das heißt, wenn ein Nachtreiter auf Anton 1 steht, ein Weißer. Ne? Und ein schwarzer König auf Dora 7, steht er im Schach.
Krass.
Weil A1, B3, C5, D7 kann der ziehen. Wenn dann ein schwarzer Stein nach B3 der zu 5 zieht, hat er den verstellt und das Hühnchen nicht mehr im Schach. Zu kompliziert?
Wow. Nee, aber das ist, also ich muss sagen, die erste Bedingung zum Beispiel, dieses mit den Figuren wieder aufs Ursprungsfeld setzen, sobald sie geschlagen ist, das scheint mir deutlich näher am Schach zu sein, also am klassischen Schach.
Ja, klar.
Als jetzt sozusagen solche Knight Rider-Figuren, aber das ist natürlich nochmal auch so fürs Gehirn eine absolute Gymnastikaufgabe. Und das finde ich immer gut aus Schachsicht, damit man also sozusagen die eigenen Grenzen ein bisschen weiter nach außen schiebt. Zu sagen, okay, also so ein Springer zum Beispiel kann halt in eine Richtung so weit ziehen, wie er will, und dass auf einmal ein Springer auf A1 dann eben König auf D7 in Schach stellt oder eine Dame auf D7 vielleicht, also
ich weiß nicht, wie ich
schlagen darf. Das ist schon cool.
Man muss natürlich auch, wenn man dann so eine Aufgabe mit so einer Figur baut, schauen, dass die Figur spezifisch genutzt wird. Ich habe auch schon in einem Preisbericht, war eine Aufgabe dabei, da standen Nachtreiter auf dem Brett, da habe ich gemerkt, hätten Springer genügt. Ne? Die habe ich dann durchfallen lassen, die Aufgabe. Die müssen schon spezifisch genutzt werden. Okay, aber okay. Das Faire ist, da muss man ein Faible dafür haben. Das ist nicht einfach.
Wahnsinn. Ja, also es ist eine sehr faszinierende Welt. Und wer da noch ein bisschen näher reinhören will, ich habe auch den Martin Minsky schon interviewt im Schachgeflüster-Podcast, also der kann da auch gerne nochmal reinhören. Aber da wir jetzt ja schon die Hälfte überschritten haben, wollen wir den zweiten Teil noch traditionell nutzen, um ein bisschen über aktuelle Themen zu sprechen. Und ja, Johnny, vielleicht fangen wir an mit der Frage, wie es deinem Schützling Dimitri Kollas beim deutschen Schachgipfel geht. Der tritt ja dort an im, wie nennt sich das, im Meisterturnier, glaube ich.
Ich glaube, es nennt sich inzwischen Deutsche Meisterschaft
einfach. Deutsche Meisterschaft
einfach. Das Meisterturnier der Deutschen Meisterschaft, so nennt es sich
genau. Wahrscheinlich. Genau, und dann gibt es noch das Kandidatenturnier, ne? Das also.
Ja, genau.
Ja, genau. So, wie steht's denn generell? Bist du im Bilde?
Also, Dimitri, jetzt konkret, mein ehemaliger Schützling, hat 2 aus 3. Wobei man dazu sagen muss, dass er auch in den ersten beiden Runden die nach Wertungszahl schwächsten Gegner hatte. Er hat zunächst seinen ehemaligen sozusagen Nachbarnbeiner oder Vereinskollegen aus Delmenhorst, Tobias Kügel, geschlagen in so einem russischen Abspiel. Dann stand er gegen Herrn Braun auf Gewinn und hat es dann aber im Endspiel hat er verpasst, im Schwerfiguren-Endspiel die Türme korrekt zu tauschen, hat dann nur Remis gemacht und heute hat er, ja, also ziemlich abgeklammert gegen Rasmus Warne und auch das Remis gemacht und steht also bei 2 aus 3. Führen tut im Moment Leonardo Costa. Ich mache das gerade alles aus dem Kopf, also wenn ich irgendwas Falsches sage, gerne korrigieren. Der ja, also wenig überraschend gut spielt. Ein bisschen überraschender sind da schon die 2,5 aus 3 von Bennett Hagner, der heute Alexander Donchenko schlagen konnte. Für die Eingeweihten ist das allerdings keine Überraschung mehr, weil der schon an den hinteren Brettern für Baden-Baden absolut überragende Leistungen die letzten beiden Saisons gezeigt hat. Ich kenne ihn noch von der Kadetten-WM in Brasilien 2017, wo ich ihn trainiert habe, wo sie schon andeutete, dass das ein echtes Talent ist. Und das scheint er inzwischen auch sehr, sehr stark auf die Straße zu bringen. Also genau, da führen Leonardo Costa und Bennett Hagner vor Dimitri und ein paar anderen Leuten mit 2 Punkten.
Okay, dann bei den Damen, wie sieht's da aus? Da ist ja die Elisabeth Petz nicht dabei, dafür die Nara.
Die kommentiert, genau, die kommentiert vor Ort in sozusagen, glaube ich, so einer Dreierbesetzung zusammen mit Klaus Bischoff und Katharina Reinicke, wo, glaube ich, immer einer von den dreien kommentiert vormittags und die anderen, also dieses Kandidatenturnier und so, und die anderen beiden kommentieren nachmittags dann das Meisterturnier oder die Meisterturniere. Bei den Frauen führt, glaube ich, im Moment die Nara Wagner mit 2,5 Punkten.
Genau, so sagt es auch Chess Results. Und dann kommt Jana Schneider mit 2 Punkten. Herr Bachel, gibt es jemanden, dem Sie die Daumen drücken aus regionaler Verbundenheit oder weil jemand schöne Studien macht oder wie auch immer?
Jetzt im Problemschach oder im Partieschach?
Nee, im Partieschach meine ich jetzt, im normalen Schach. Entweder aus von den deutschen Spielern oder auch international, gibt es da einen Favoriten?
Ja, also ich drücke den Matthias Blühbaum, der ist im Kandidatenturnier. Dann drücke ich die Daumen. Den Vincent Keimer, der hat es ja leider nicht geschafft. Den habe ich als kleine Steppke mal gesehen. Da haben sie gegen unsere erste Mannschaft gespielt. Ich glaube, der war bei Gau Algesheim oder irgendwo in Rheinland-Pfalz. Und war schon klar, dass der ein großes Talent mal wird. Der war, glaube ich, 13 Jahre alt damals, ich weiß es nicht. Ne? Und dem traue ich noch einiges zu. Das ist auch so ein bisschen mein Held eigentlich, sage ich. Vincent Keimer, der hat sich ja enorm entwickelt. Ne?
Ja. Ja, Wahnsinn. Johnny hat hier letzte Woche gefordert, dass er um die Weltmeisterschaft spielen soll. Also,
ich habe das nicht gefordert, weil das hört sich ja beinahe nach einer politischen Entscheidung an. oder irgendwie nach einer Erhöhung des Mindestlohns oder irgendwie so, sondern ich habe die Erwartung geäußert, dass er das wird schaffen sollen. In seinem Alter, mit seiner Spielstärke, mit all den Talenten, mit dem tollen Trainer, den er hat, dass alles andere, muss man ja sagen, hinter den Erwartungen zurück wäre. Und ich bin mir aber auch sicher, so wie er als Typ ist, mental, von der Fokussierung, auch vom sozusagen von vom Intellekt, dass er das schaffen wird. Da bin ich also 100% wird er das schaffen.
Ich missverstehe dich manchmal bewusst so ein bisschen.
Ich weiß, mir schon klar. Das ist mir völlig bewusst. Das ist mir völlig bewusst, dass das auf Absicht basiert.
Hier habe ich noch das Programm vom Schachgipfel, also da ist allerhand los. Kann es sein, dass ich deinen Schwager gesehen habe beim Schachboxen zugucken? Hier, warte mal, ich suche mal gerade das Bild.
Ich habe ja viel, also ich habe ja viele Schwager.
Ja, hier den Schachboxer-Schwager.
Ja, der hat ja selber schon mal Schach geboxt.
Genau, Moment. Hier, ganz rechts.
Ja, genau, ganz rechts, Aaron, ne? Das ist er.
Der da zuguckt.
Ja, das ist Aaron.
Ja. Herr Pachel, Schachboxen statt Schach-Mini-Golf. Ist aber für den Rücken auch nicht besser, oder?
Das wäre nichts für mich. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es so Turniere gibt, Schachboxen. Ich habe zwar schon mal davon gehört, aber das wusste ich nicht.
Ja, also ist auch im Rahmenprogramm des Schachgipfels dabei. Und dann gibt es die Schachkicker ist die Nachrichtenseite. Es gibt noch die Kicker-Weltmeisterin, die auch Schach spielt offenbar. Also die lassen sich da einiges einfallen beim Schachgipfel.
Ja, das ist schon mal die gut. Übrigens nicht nur Schach spielt, sondern ich habe mit der die Jugend-WM 2010 in Vietnam zum Beispiel gespielt. Also das war mal eine absolut deutsche Topspielerin. Und die ist inzwischen liiert oder ich glaube vielleicht sogar verheiratet mit einem ehemaligen Schüler von mir aus Hamburg-Harburg, Tobias Müller, der auch selber 52 hat, aber jetzt inzwischen auch keinen Schach mehr spielt. Und die macht ja inzwischen so viele Unternehmens-Events und so, geht da hin und macht so diese Kicker-Weltmeisterin. Und der Aaron, übrigens witzige Geschichte, der hat mal selber Schachboxen gemacht. Und da haben irgendwie sein Gegner aus England hat das falsche Gewicht gemeldet und so. Und er hat richtig einen auf die Fresse bekommen. Also richtig übel wurde der vermöbelt. Und dann musste der ins Krankenhaus. Der Boxkampf und der fand in Dortmund statt. Und am selben Abend spielte Dortmund gegen Real Madrid. Und dann kam er also mit schiefer Nase und so weiter da in das Krankenhaus in Dortmund. Die dachten natürlich, das wäre irgendeine Fanprügelei gewesen oder so. Also es war wild, was da teilweise passiert.
Okay, dann bleiben wir doch lieber beim Schach, ohne Boxen, würde ich sagen. Okay, dann gibt es noch eine Personalie, und zwar die Sandra Schmidt, die wir ja auch kennen und schon getroffen haben, Johnny. Die kehrt überraschenderweise vom österreichischen Schachbund, wo sie ja ein Amt, ich glaube Generalsekretärin oder so, übernommen hat, kehrt zum Deutschen Schachbund zurück. Die Begründung ist, dass sie halt ein Angebot bekommen hat, diese deutsche Schachamateurmeisterschaft Vollzeit zu organisieren. Wie wertest du das?
Also zum einen ist es interessant zu sehen, dass, glaube ich, gefühlt zumindest einige zurückkommen, die in der Zeit von Ingrid Lauterbach sozusagen ein bisschen nach außen oder weggedrängt wurden oder nicht die Unterstützung bekommen haben. Also ja nicht nur Sandra, sondern auch Katharina Reinicke, die jetzt inzwischen wieder mitkommentiert für Schachdeutschland TV. Aber auch jemand wie Vadim Rosenstein, der natürlich zu Paul Meyer-Duncker ein deutlich besseres Verhältnis hat als zum vorherigen, zur vorherigen Präsidentin. Es ist natürlich ein bisschen schade für den Schachverband aus Österreich, dass nach so kurzer Zeit Sandra wieder nach Deutschland geht, aber es ist natürlich für alle Seiten der logische Schritt. Sie macht das ja sowieso schon bisher und das ist eine super erfolgreiche Serie und wenn das Geld da ist, super Sache, gönne ich ihr von Herzen und ich glaube, das ist genau die Aufgabe, die perfekt für sie passt und ich bin gespannt, ich bin mir sicher, sie hat ganz viele Ideen. Ich glaube, sie wird es nicht nur auf dem Niveau verwalten wollen, sondern da werden wir noch ganz viele neue und interessante Ideen von ihr sehen.
Ja, also das Foto ist übrigens von Peter Kranzl und gefunden habe ich das auf den Perlen vom Bodensee. So viel Referenz muss sein. Mich wundert es nur, dass die Aufgabe jetzt eine Vollzeitaufgabe ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Aufgabe lautet, diese Turnierserie noch weiter auszubauen möglicherweise, weil 7 Turniere im Jahr ist wahrscheinlich schon viel Organisation, das kann ich mir vorstellen. Ich bin kein Turnierorganisator, wahrscheinlich ist das viel Arbeit, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da noch weitere Aufgaben mit dranhängen oder geplant sind, um das noch weiter auszufüllen. Aber schauen wir mal. Herr Bachel, wann steht das nächste Schachturnier bei Ihnen an? Ob Normalschach oder Komposition?
Ja, Komposition. Da sind etliche Aufgaben noch unterwegs, die ich weggeschickt habe. Aber zurzeit arbeite ich an einem Preisbericht. Da muss ich 123 Aufgaben, Märchenschachaufgaben bewerten.
Oh mein Gott.
Und da habe ich jetzt die Hälfte durch. Das dauert noch 2-3 Wochen bestimmt. Das macht, da komme ich nicht zu komponieren. Aber da muss ich mal schauen, was sind für Turniere und ob mir was einfällt. Das ist immer so, ich mache manchmal wochenlang gar nichts und dann wieder bin ich dann am Kombinieren, da kann ich 3 Wochen, 4 Wochen nicht aufhören. Ne? Das ist ganz unterschiedlich bei mir.
Okay.
Aber im Moment, wie gesagt, ist der Preisbericht, den muss ich dann fertigstellen.
Ja, das dauert dann natürlich.
Die Schwierigkeit ist ja auch, dass ich dann noch einen Text dazu schreiben muss und manchmal fällt mir nichts ein, wie schreibt man das und so weiter, warum muss begründen, wieso die Aufgabe jetzt so eingestuft wurde und so weiter. Ne?
Ja, dann weiter in den News. Vadim Rosenstein ist zum Präsidenten gewählt worden, allerdings nicht zum Präsidenten des Weltschachverbands, sondern das möchte er auch werden, sondern zum Präsidenten des Mixed Martial Arts Verbandes, also ein Kampfsportverband.
Ach ja, ja, ja.
Johnny, hast du das gewusst, dass er da auch in einer anderen Sportart noch engagiert ist? Also mich hat das überrascht. Ich weiß gar nicht, ob man das erlaubt wird es schon sein, ne? Präsident von 2 Dachverbänden zu sein, aber
bestimmt wusste ich nicht und ja, es wird sicherlich nicht positiv für seine Wahl bei der FIDE sein, weil da will man ja schon, dass sich die Leute voll auf eine Sache konzentrieren. Aber na gut, warum nicht? Also es ist jetzt dieses Mixed Martial Arts, das ist ja so ein vergleichsweise neues Phänomen. Da gab es jetzt, glaube ich, auch gerade in den USA, haben sie das zum Jahrestag der Gründung der USA, da auf dem Vorplatz des Weißen Hauses haben die sich die Köpfe eingeschlagen. Also das ist da in den USA absolut im Mainstream angekommen. Joe Rogan, der größte Podcaster der Welt, ist sozusagen auch aus der Szene entsprungen. Mhm. Und ja, jetzt vielleicht schwappt das auch gerade nach Deutschland über. Meins ist es nicht, aber gut, jeder, was ihn glücklich macht.
Okay, ja, dann gucken wir mal, ich weiß gar nicht, wann die Wahl zum FIDE-Präsidenten ist, aber... Die ist
bestimmt während der Olympiade in Samarkand.
Also ja. Okay. Ja, die ist ja auch bald. Hast du da irgendwas gehört von wegen Vorzeichen in Bezug auf das Team oder Ambitionen oder Trainingslager?
Viel gehört habe ich nichts. Die sind ja nun auch alle so, ja, schauen wir mal, wie gut wir spielen. Wir geben alle unser Bestes und muss gut laufen, den richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Also ja, die wissen es halt auch alle selber nicht. Ne? Das merkt man erst, wenn du am Brett sitzt. Und ich bin mir sicher, wenn die alle in sich reinhören, so nach 1-2 Runden wissen die, ob das ein gutes Turnier wird oder ob es nichts wird. Weil jeder spürt, ob er gerade das beste Schach spielen kann. Aber jetzt haben die auch alle keine Ahnung.
Dann apropos Wahlen, es gibt noch eine Neuigkeit und da habe ich auch ein Bild dazu. Und zwar der Präsident des Europäischen Schachverbandes ist gewählt worden. Jetzt zwinge mich bitte nicht, den Namen auszusprechen. Asmai Parashvili oder so ähnlich, also der zweite von links aus Georgien. Und es ist seine 5. Amtszeit. Und da muss ich sagen, habe ich schon irgendwie ein bisschen ein Problem damit, ob es in Ordnung ist, wenn ein Verbandspräsident 5 verschiedene Amtszeiten hat, weil ich bin der Meinung, dass man da auch mal über eine Amtszeitbegrenzung nachdenken sollte, um halt auch wieder neue Strukturen, neue Entscheidungswege zu ermöglichen. Aber offenbar die Schachfunktionäre haben da offenbar kein Problem damit. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht das größte Problem, was ich mit ihm habe. Also jeder, der mal lustig ist, kann ja mal ein bisschen im Internet googeln und recherchieren oder wen auch immer ChatGPT fragen, was der Herr schon alles so vom Stapel gelassen hat. Und da ist sozusagen die Länge seiner Regentschaft nicht das größte Problem, sondern dass er regiert oder dass er in dieser Funktion ist, in der er ist. Der hat gegenüber Frauen, gegenüber auch schon deutschen Spielern, ich glaube Alexander Krastev und so, schon Aussagen getätigt, die absolut unterhalb der Gürtellinie sind, hat schreiend während, ich glaube, ju eines Jugendturniers, als er ECU-Präsident war, Jugendlichen Cheating vorgeworfen, die gegen seine Landsleute gewinnen. Also das ist ein Mann, der charakterlich völlig ungeeignet ist für dieses Amt. Und ja, zeigt mal wieder, dass es da nicht um das Moral und Anstand da schon lange in diesen Kreisen verloren gegangen ist.
Ich glaube auch, dass das Problem ist, ich weiß, bin jetzt nicht ganz sicher, wie das Wahlmodell ist, aber bei der FIFA im Fußball und bei der FIDE im Schach ist ja auch das Problem, dass die kleinen Nationen gleich viele Stimmen haben wie die großen Schachnationen und dann läuft es halt so, dass irgendwelche Millionäre dann sich ins Flugzeug setzen und alle die kleinen Nationen abklappern kurz vor der Wahl und dann vor Ort irgendwie was versprechen. Und Stimmen versuchen finanziell einzufangen mit ihrem Geld und mit ihren politischen Kontakten und dann halt diese kleinen Nationen die Wahl entscheiden, ne? Das ist
Das
natürlich
gibt
ein
es,
bisschen ungut.
das Problem ist, das ist, glaube ich, vor allem auf viele Ebenen ein Problem, weil es ja wirklich viele sehr kleine Nationen gibt und diese Reisen von Djokovic im Moment deuten ja auch darauf hin, dass er genau das tut. Also ich würde ihm natürlich nie unterstellen, dass er da irgendwie Leute besticht, aber er reist halt rum. In der EU oder in Europa, alle Verbände, die darunter gefasst sind, ist das Problem natürlich nicht so groß. Aber wir haben auch ein paar kleine Verbände, aber viele der Verbände innerhalb der ECU sind ja relativ groß. Und also das ist nicht das Problem, aber natürlich gibt es auch da Verbindungen, vor allem über diesen rumänischen Sponsor Superbet. Das hat jetzt gerade, also da will ich auch die Quelle nicht verbergen. Perlen vom Bodensee hat dann einen längeren Artikel drüber geschrieben, wie dort Verbindungen entstehen, die bis hin reichen zum Bruder von Ursula von der Leyen. Also es ist alles sehr, sehr undurchsichtig, sehr komisch und ja, ich hätte mir jeden, also ja, dass so jemand ECU-Präsident mit werden kann, ist einfach absoluter Wahnsinn.
Es ist aber Ingrid Lauterbach auch bei ihm im Team. Ja.
Ja, ich finde es gut, dass wir eine deutsche Vertretung in der ECU haben. Beim Deutschen Schachbund ist sie jetzt ja raus und trotz all der Querelen und der Dinge, die anscheinend da nicht gut gelaufen sind, hat sie den Verband ja auf einen finanziell guten oder also bessere Füße gestellt. Und ich hoffe, dass dann Deutschland auch ein besseres Standing innerhalb der ECU hat und mehr Interessen durchsetzen kann, als er immerhin sehr aktiver und ich glaube auch größter Verband innerhalb der ECU, was die aktiven Mitglieder angeht. Aber ja, also da hat vielleicht auch jeder seine eigene Schmerzgrenze, mit wem er zusammenarbeitet oder mit wem er nicht zusammenarbeitet.
Dann gehen wir von der Schachpolitik wieder zum Sport oder zum Spiel. Und zwar findet ja momentan das Schachfestival Biel statt. Und dieses Bild, was ich hier zeige, das hat mir die Marina Noppes geschickt. Die ist vor Ort und sie und Sven von den Chess Tigers durften ja auch den ersten Zug machen. Man sieht hier so ein bisschen die Szenerie. Hier rechts unten die Kommentare, die Live-Kommentare und dann ja so ein kleiner Zuschauerbereich. Ich nehme an, dass in der Zeitschrift Schach auch über das Schachfestival gesprochen wird. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal. Und Matthias Blühbaum ist aber nicht so erfolgreich, nachdem er das Chess 960-Turnier ja gewonnen hat, ne? Aber im klassischen Schach läuft es nicht so gut.
Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da nochmal auf den ganz neuesten Stand bringen, aber wenn ich es in der Schnelle richtig gesehen habe, ist er jetzt aus dem Turnier auch schon raus, weil dort qualifizieren sich ja die besten vier dann nochmal für so eine Art finale Phase des Turniers. Und Matthias ist Fünfter geworden und verlässt damit das Turnier so vorzeitig. Allerdings werden wir natürlich trotzdem groß was dazu machen, nicht nur, weil das eines der wenigen Superturniere ist, wo ein Deutscher mal mitspielen kann, der nicht Vincent Keimer heißt, sondern auch, weil Christian Klöckler im gleichzeitig stattfindenden Open-Turnier im Moment führt, unter anderem heute dank eines Schwarzsieges gegen Peter Ass, das ist ein ungarischer Name, vielleicht spreche das wahrscheinlich total falsch aus, mit 2,5 der 2,560. Er gewinnt da schon wieder eine Menge Elo-Punkte, hat 5 aus 6. Allein das lohnt natürlich schon. Also klar, das wird einen großen Raum einnehmen, auch natürlich, weil es Teil der Goldtour ist, der Chess Tigers. In der Funktion sind dann auch Sven und Marina vor allem vor Ort, um da die Chess Tigers vor Ort zu repräsentieren, was, wie gesagt, indem sie den ersten Zug zum Beispiel machen, natürlich schon hervorragend gelungen ist. Und deswegen, genau, also wird es da eine ganze Menge über das Turnier geben. Ja. Ja.
Herr Bachel, wenn Sie den Guni sehen, der hat auch ein Video gemacht zu dieser Partie, die, ich glaube, gestern war die oder heute, ich weiß gar nicht, diese von dem jungen Türken, dem Erdomusch, gegen den Martinez. Haben Sie das gesehen? Das war eine ganz, ganz tolle Sequenz, die er
da... Nee, aber die wird dann noch an. Also das,
ja, also das ist ein echter Tipp. Erdomusch gegen Martinez, das Video von Guni, das war wirklich Schach auf allerhöchstem Niveau. Also da muss man wirklich Hut ab vor diesem Erdomusch, was der da vorausgesehen hat. Was unglaublich. Also der ist auch ein ganz großer auf dem Weg nach oben. Letzte Schachnachricht oder ja Kontroverse auch so ein bisschen. Die Änderungen, die von der FIDE geplant sind am FIDE World Cup, die nächstes Jahr greifen werden, 2027. Der österreichische Großmeister Felix Bloberger hat dazu ein Video gemacht, wo er das kritisiert. Konkret geht es darum, dass der FIDE World Cup ja momentan in so einer K.O.-Runde stattfindet oder in einem K.O.-Modell. Und viele finden das auch sehr spannend und attraktiv. Und jetzt soll es so eine Art Vorrunde geben, so eine Qualifikation. Und dann ist das K.O.-Modell. Auch Nakamura hat das kritisiert. Johnny, ich weiß nicht, ist das aus deiner Sicht relevant, was das für einen Modus hat, das Turnier, hast du es auch so interessant gefunden? Ist das für dich eine Verschlechterung?
Also ich glaube, dass grundsätzlich dass der K.O.-Modus prinzipiell der beste Modus ist, halt außer für die Spieler, weil die müssen eventuell nach einer Runde wieder fahren. Aber ansonsten für die Zuschauer gibt es dort wie in keinem anderen Format diese Außenseiter-Geschichten. Es gibt Spannung, es gibt Must-Win-Partien, es gibt nicht, dass sich jemand wie in einem Schweizer Systemturnier die letzten beiden Runden vorne durchremisieren will oder so. Das gibt es alles nicht und das ist, finde ich, eigentlich das perfekte Format, um Spannung zu erzeugen. Und ist auch aus meiner Sicht absolut logisch, dass man einfach alle Formate anbietet und die Leute sich halt in den verschiedenen Formaten beweisen müssen. Also es gibt Sinn, ein Schweizer Systemturnier zu haben, es gibt Sinn, einen Grand Prix zu haben, der, glaube ich, jetzt nicht mehr so in dem Sinne ist wie früher, aber trotzdem mit dieser Punktewertung. Und es gibt eben Sinn, K.O. zu haben. Die Kritik daran war ja immer, es ist zu anstrengend. Das war ja immer so, dass man gesagt hat, ja, die spielen dann da 3-4 Wochen Partien und wenn es ganz doof läuft, man ständig in Tiebreak muss, auch quasi fast ohne Pause. Und da muss ich dann immer sagen, ja, mein Gott, ihr seid halt auch Leistungssportler. Also dann ab in die Muckibude, lauft ein bisschen auf dem Laufrad, damit das ein bisschen besser geht. Also dass sich Spitzensportler darüber beschweren, dass etwas zu anstrengend ist. Also es ist ja nun nicht so, dass die bei 42 Grad irgendwo in Mexiko Fußball spielen müssen, sondern die spielen halt Schach, ist wahnsinnig anstrengend. Jeder, der das schon mal gemacht hat, dem ist das klar, dass das nicht. Aber ja, dann macht das halt den Unterschied, dass eben der eine Typ dann auch noch auf Ausdauer setzt. Und der, ja, also das finde ich ein Argument, was immer etwas extrem schwach ist, aus meiner Sicht.
Und dann gibt es noch eine Änderung, und zwar beim Zugang zum Kandidatenturnier. Vielleicht, Herr Pachel, an Sie. Also das ist ja ein klassisches Turnier, bei dem klassisches Schach gespielt wird, in klassischer Zeitkontrolle. Trotzdem soll jetzt aus dieser Total Chess Geschichte, soll sich jemand qualifizieren fürs Kandidatenturnier künftig qualifizieren können. Und Total Chess ist ja so ein Mix aus verschiedenen Zeitkontrollen. Das heißt, theoretisch kann jemand, wenn er gut ist beim Schnellschach, beim Blitzschach und da entsprechend Punkte sammelt oder sich qualifiziert, kann sich über so eine gute Performance in diesen schnellen Zeitkontrollen ins Kandidatenturnier reinspielen. Und die Schachpuristen sagen natürlich, dass man hier die Bedenkzeiten nicht mischen soll miteinander. Wie stehen Sie zu dem Thema Bedenkzeiten?
Ja, also ich finde auch, fürs Kandidatenturnier sollte man die klassische Bedenkzeit nehmen für die Qualifikation. Ja, also es gibt ja, dann, ich finde das nicht gut, ehrlich gesagt.
Aus traditioneller Sicht oder, weil ich meine, man kann ja schon argumentieren, okay, im Kandidatenturnier soll halt der kompletteste Schachspieler spielen und komplette Schachspieler sind heutzutage halt auch Spieler, die in schnellen Zeitformaten gut sind.
Ja gut, aber das Kandidatenturnier wird ja eben mit der normalen Bedenkzeit gespielt, denke ich mir. Ne?
Das ist nach wie vor so. Ich glaube, sonst gibt es einen zu großen Aufschrei. Ja, Johnny, wie ist deine Meinung?
Aber außerdem, klassische Schach ist eine eigene Disziplin. Also wir fangen jetzt auch nicht an, 400-Meter-Läufer zu sagen, ja, aber ihr könnt euch auch über die 100 Meter für den 400-Meter-Lauf qualifizieren. Ja, und man sagt, ja, ist halt beides Laufen. Nee, das eine sind halt 100 Meter, da musst du sprinten können. Und beim 400-Meter-Lauf musst du dir oder beim 800-Meter-Lauf musst du halt die Zeit einteilen können und all da sind ganz andere Dinge gefordert.
Richtig.
Und das wird alles auf dem Altar von chess.com und von schnellen Geschichten und Blitz und Zockerei geopfert, was ich eine sehr bedenkliche Entwicklung finde. Und deswegen ist also bei einer Qualifikation für eine Weltmeisterschaft, nichts anderes ist ja das die Qualifikation zum Kandidatenturnier, die Formate zu mischen, ist eine absolute Vollkatastrophe und hat sich die FIDE bestimmt sehr gut bezahlen lassen.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon Richtung Ende. Traditionell die Frage an unseren Gast, gibt es noch irgendwas Unerwähntes, was wir vergessen haben zu erwähnen oder was Sie noch loswerden möchten, vielleicht an ein Appell an alle Freunde der Schachkomposition oder Sonstiges?
Ja, man kann vielleicht erwähnen, dass ich dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum habe im Problemschach. Seit 50 Jahren kombiniere ich Schachprobleme und mein Ziel ist, 2000 Aufgaben zu veröffentlichen, da fehlen nicht mehr viel. Bisher sind es 1870 und ich werde es wohl übernächstes Jahr schaffen. Und es wäre schön, wenn vielleicht dann der eine oder andere sich ein bisschen fürs Problemschach interessiert. Und ihr werdet sehen, das ist doch was Schönes. Ne?
2000 Aufgaben, das Respekt, also das ist eine Lebensleistung, würde ich sagen. Johnny, was haben wir noch in petto?
Ja, ich freue mich hoffentlich, also viele Leute auch zu sehen ab Donnerstag. Ich reise Mittwochabend schon an, aber ab Donnerstag ist dann hoffentlich der schon aufgebaute Stand da beim Schachgipfel in Dresden. Dort werden wir vom 23. bis 26.07. den Schachstand machen und ich freue mich auf ganz viele, vielleicht auch Besucher, auf die Teilnehmer, auf alles Mögliche, die dann hoffentlich ordentlich auch bei uns am Stand shoppen gehen. Ansonsten natürlich die normalen Hinweise wieder, bitte auf Chess-Tigers Shop, also chess-tiger.de gehen und auch der Hinweis weiterhin auf unser digitales Angebot bei der Zeitschrift Schach, jetzt wo wir Herrn Pachel da haben, nochmal ganz besonders der Hinweis, ein Abo, wenn einem die Zeitschrift Schach oder das Schach im Allgemeinen am Herzen liegt, ein Abo, damit können wir leben, mit Bahnhofsverkäufen etc. nicht. Und deswegen ist jeder, der ein Abo sozusagen sich besorgt von unserer Zeitschrift, der hat es nicht nur, dem wird es nicht nur nach Hause geliefert, der bekommt nicht nur die Benefits, wie zum Beispiel einen 15-Euro-Gutschein für unseren Shop, sondern unterstützt damit einfach auch die Arbeit, die auch und vor allem Franz Pachel tut. Und das würde uns sehr freuen. Und dann wir müssen gefühlt immer noch weiter unsere Social-Media-Abos und so weiter pushen. Also überall, wir sind überall zu finden und wir freuen uns. Und das kostet dann ja auch gar nichts, auf überall ein Abo und ein Like und was es heutzutage alles noch so Tolles gibt.
Genau, oder den Newsletter zu abonnieren. Da kriegt man immer aktuelle Schachnachrichten und auch Angebote. chess-tigers.de, ganz nach unten scrollen, dann findet man das. Und ja, ich darf noch verweisen auf nächste Woche, da haben wir einen Schachhistoriker zu Gast, nämlich Frank Hoffmeister. Da freue ich mich auch sehr. Und dann würde ich sagen, schönen Abend an alle. Vielen Dank an Herrn Pachel. Und toi, dass es klappt mit den 2000 Studien.
Das klappt schon.
Weiterhin viel Erfolg beim Komponieren. Okay. Und Johnny, an dich auch einen schönen Abend und an alle da draußen genauso. Bis dann.
Euch vielen Dank, euch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. So, prima.